Modernster VLTI-Instrumente zeigen Details eines sturmgepeitschten Exoplaneten mittels optischer Interferometrie. Hierzu begrüße ich Dr. Markus Nielbock von der ESO Science Outreach Network, Haus der Astronomie Heidelberg in Deutschland. Schönen guten Tag, Dr. Nielbock.
Ja, hallo, guten Tag.
Als erstes meine Frage, das sind ja für den Außenstehenden ganz schön viele Begrifflichkeiten, VLTI-Instrumente, Exoplaneten, optische Interferometrie. Und da gibt es dann noch einen Punkt, nämlich was neu an dieser Einrichtung ist, nämlich das Instrument Gravity, was diese Beobachtung überhaupt möglich gemacht hat. Könnten Sie unseren Zuhörern das etwas genauer darstellen, was sich hinter diesen Begrifflichkeiten verbirgt?
Ja klar, das kann ich mal versuchen. Also sicherlich kennen Sie ja das VLT, das Very Large Telescope, das die ESO in Chile betreibt. Das ist dann da in der Nähe von Antofagasta in Chile. Diese vier Großteleskope, die ja normalerweise als Einzelteleskope arbeiten und die haben dann ihre eigenen Instrumente. Es gibt aber natürlich schon seit langem, so war es auch geplant, immer die Idee, dass man auch die Teleskope für spezielle Anwendungen auch zusammenschaltet. Also man sagt dann, das ist dann die Interferometrie, das macht man mit im Radiobereich schon seit vielen Jahrzehnten. Aber im optischen Bereich ist das halt deutlich schwieriger und anspruchsvoller, aber es gibt halt die Möglichkeit, das zu tun. Also Interferometrie bedeutet praktisch, dass wenn man jetzt diese vier Teleskope zusammennimmt, dafür muss man ein paar Dinge halt beachten, dann fungieren die im Prinzip wie ein einzelnes großes Teleskop, natürlich nur mit der Lichtsammelleistung dieser vier Einzelteleskope. Aber der Vorteil dabei ist dann, dass man räumliche Auflösungen, also Schärfe, Bildschärfe sozusagen, erreicht, die in etwa dem Durchmesser entsprechen, wie die Teleskope auseinanderstehen, also etwa 100 Meter. Und da gibt es ein paar Instrumente, die das dann ausnutzen können. Und das ist beispielsweise Gravity, das ist relativ neu. Und eigentlich wurde es speziell dafür gebaut, um das massereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße genauer zu untersuchen. Aber man kann natürlich auch andere Dinge betrachten, immer wenn es darum geht, ganz speziell sehr feine Details aufzulösen, wie jetzt in diesem Fall mit diesem Exoplaneten, worüber wir uns heute erzählen wollen.
Und hierbei ist ein ganz bestimmter Planet ins Auge gefallen, der ja, man muss schon sagen, wirklich extrem ist. Nicht nur was die Größe angeht, sondern auch die beobachteten Eigenschaften, die er besitzt.
Ja, genau. Also das ist der Exoplanet. Ja, der hat jetzt so eine Nummer, das ist HR8799E. Den kennt man schon länger. Das ist einer der wenigen Exoplaneten, den man durch direkte Abbildung gefunden hat. Dafür müssen diese Planeten relativ weit vom Zentralstern weg sein. Dieser Exoplanet, das ist einer, wo man jetzt herausgefunden hat, der ist wirklich extrem massereich. Also man nimmt an, so genau ist jetzt die Zahl jetzt nicht bekannt, aber irgendwas um 10 Jupitermassen. Dafür ist er aber vergleichsweise klein. Also der hat irgendwie sowas wie einen Jupiterradius, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber das Besondere an ihm, er ist halt offensichtlich noch recht jung und er befindet sich relativ nah am Zentralstern. Relativ nah bedeutet, das sind schon irgendwie so 16 astronomische Einheiten, aber der Zentralstern ist halt relativ hell und heiß. Und dementsprechend ist der Planet selber auch recht heiß. Also der hat etwa eine Temperatur, die man messen kann, von etwa 1000 Grad Celsius. Und ja, man konnte dann eben genau jetzt mit diesem Instrument jetzt noch ein paar Dinge genauer bestimmen.
Ja, was wurde da nun eigentlich beobachtet? Es gibt eine künstlerische Darstellung, die so Wellenstrukturen sichtbar macht. Er hat auch eine extrem exotische Atmosphäre, das muss man auch dabei sehen. Genau. Er ist ja 129 Lichtjahre von unserem Planeten oder von unserem Sonnensystem entfernt. In Ihrer Pressemitteilung wird gesagt, man könnte fast sagen, er hat was von einer Glaskugel.
Ja, es ist halt so, bei diesen hohen Temperaturen, dann werden natürlich Elemente oder Stoffe gasförmig, die bei uns typischerweise fest sind. Also wir haben tatsächlich in der Atmosphäre gefunden, dass dort Stoffe vorhanden sind wie Silikate. Und diese Silikate und auch Eisen ist da eben in gasförmigem Zustand anzutreffen. Aber Silikate sind ja gerade diese Ausgangsmaterialien, aus denen man beispielsweise Glas produziert. Und dementsprechend kann man hier schon so ein bisschen davon reden, ja. Ansonsten, ja, diese künstlerische Darstellung, man weiß natürlich nicht, wie der Planet aussieht, aber man kann sich ein paar Dinge irgendwie herleiten. Man hat beispielsweise auch festgestellt, dass da sehr starke Winde wehen. Und man hat dann einfach versucht, das irgendwie in dieser künstlerischen Darstellung dadurch zu repräsentieren, dass wir jetzt hier ähnlich wie auf Jupiter oder Saturn Wolkenbänder erkennen, die dann eben um diesen Planeten herumlaufen, so wie wir es halt von unseren Planeten auch kennen.
Es wird gesagt, dass er Wolken aus, könnte man sich vorstellen, aus Eisen und Silikatstaub enthält.
Ja.
Und dass es einen Überschuss an Kohlendioxid gibt. Ist das jetzt spektroskopisch festgestellt worden? Ruht das auf entsprechenden Modellen, wenn man diese 1000 Grad Temperatur mit zugrunde legt?
Also die 1000 Grad, das kommt eher aus Modellen. Also klar kann man auch so ein bisschen aus der Strahlung einiges rausbekommen, aber da musste man schon ein paar Modelle mit reinstecken, weil es gab da so ein paar Diskrepanzen dahingehend, was jetzt Masse, Größe und Temperatur betraf, allein aus den Beobachtungen heraus. Was man auf jeden Fall jetzt durch diese Interferometrie feststellen konnte, ist, das war jetzt der große Vorteil, dass man jetzt zum ersten Mal diesen Planeten sehr stark, sehr genau von der Strahlung des Zentralsterns halt trennen konnte. Und dementsprechend war es jetzt möglich, ein genaues Spektrum von diesem Planeten zu generieren. Und da hat man tatsächlich jetzt diese Elemente gefunden, von denen man jetzt doch relativ überrascht ist. Also man hat jetzt nicht gedacht, dass man so wenig Methan beispielsweise findet. Also solche Planeten haben normalerweise viel Methan. Dafür hat der Planet offensichtlich relativ viel Kohlenmonoxid, was auch eine Überraschung war. Also das zeigt einfach, wir wissen wohl doch noch nicht so richtig viel, wie jetzt solche Planeten entstehen. Also da muss man jetzt noch ganz schön viel Forschung reinstecken.
Wir gehen ja immer davon aus, wie unser System beschaffen ist.
Ja.
Und daraus wird natürlich abgeleitet, so ähnlich könnte es dann auch in einer anderen Welt sein. Aber wie wir sehen, ist es mitunter manchmal ganz anders.
Das ist richtig, das kann man auch daran sehen, wenn man mal schaut, sich die Statistik der verschiedenen Exoplaneten anschaut, die man bisher gefunden hat. Und die häufigste Klasse an Exoplaneten, die findet man in unserem Sonnensystem nämlich nicht. Das ist sowas wie ja so ein Zwischending zwischen einem großen Erdball, ungefähr wie Erdball, und Neptun. Also das ist sowas wie so ein kleiner Neptun. Und diese Klasse von Planeten kennen wir im Sonnensystem nicht, aber die findet man sehr, sehr häufig im Vergleich. Also das sieht man schon, also so richtig, ja, eine Richtschnur ist unser Sonnensystem nicht, wenn wir irgendwie was ableiten wollen für andere Exoplaneten.
Das könnte aber auch damit zu tun haben, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir einen fremden Stern ein solches Auflösungsvermögen haben, dass wir konkret sagen können, ja, wir können hinunter bis in Erdbereich Planeten relativ einfach schauen. Das ist also wesentlich komplizierter als große Planeten zu finden, die relativ nah an einem Zentralstern sind, weil die eben schnellere Durchgänge haben.
Genau, das ist natürlich auch richtig. Das ist ein klarer Auswahleffekt. Da fehlt uns einfach in vielerlei Hinsicht noch die Empfindlichkeit. Es gibt jetzt auch von der ESO demnächst einen Spektrographen, der diese Lücke halt schließen soll. Der hat so einen lustigen Namen, Espresso. Und der soll tatsächlich in der Lage sein, da fängt man gerade jetzt an mit Testmessungen, in die Bereiche vorzustoßen, dass man eben durch diese Radialgeschwindigkeitsmethode tatsächlich ja erdähnliche Planeten nachweisen könnte. Also man könnte, wenn man von einem fernen Planeten das Sonnensystem betrachtet, mit diesem Instrument die Erde nachweisen. Also da kommen wir jetzt so langsam hin.
Das Instrument Gravity zeigt auch, was hier eingebaut worden ist, in die Gesamtstruktur, dass höchstwahrscheinlich wir mit weiteren Überraschungen zu tun haben, sowohl im Exoplanetenbereich wie auch eben auf der Suche nach oder Beobachtungen nach schwarzen Löchern.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein Nebeneffekt bei diesem Instrument. Ich sagte ja, das ist eigentlich dafür gebaut worden, um das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße genauer zu analysieren. Aber auf jeden Fall, wir sehen hier ganz klar, dass es hier ganz tolle neue andere Bereiche gibt. Eben, wenn es darum geht, Objekte genau scharf voneinander zu trennen, wie es halt gerade im Bereich der Exoplaneten normalerweise relativ schwierig ist, weil eigentlich immer der Stern immer alles überstrahlt. Aber wir sehen halt, ja, da kann man noch einiges vermuten, was da in Zukunft kommt. Ja.
Es ist wieder ein kleiner Schritt für ein besseres Verständnis unseres Universums, unseres Weltbildes. Und man stellt auch fest, dass diese kleinen Schritte immer schneller gehen. Wir erreichen immer wieder neue Qualitäten. Und das ist eine gute Ausgangsposition für vielleicht bald mal ein richtiges, echtes Bild von der Oberfläche eines Exoplaneten zu erhalten.
Also natürlich gibt es ja sicherlich auch gerade aktuell ganz tolle neue technische Entwicklungen, die so langsam in diese Richtung gehen. Ob wir schon bald ein Bild von der Oberfläche eines Exoplaneten sehen werden, das weiß ich nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber was wir sicherlich relativ schnell, ich sag mal in den nächsten 5 bis 10 Jahren hinbekommen werden, ist genauer zu charakterisieren, woraus die Atmosphären von diesen Exoplaneten bestehen. Also da werden wir sicherlich sehr große Fortschritte machen und das wird sicherlich noch sehr spannend.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Neil Bock von der Europäischen Südsternwarte und ich möchte darauf hinweisen, wer nochmal sich das genauer anschauen will, das ist das Fantastische bei der Europäischen Südsternwarte, dass er auch die entsprechende Sprache seines Landes wählen kann, um diese Presseinformationen auch nochmal genauer nachzulesen. Herzlichen Dank, Dr. Neil Bock, für die Information.
Ja, sehr gerne.